Petrus hat schwer versagt. Petrus hat Jesus verleugnet. Petrus, derjenige, der sagte, ich werde niemals dich verlassen. Ich werde auf jeden Fall sogar für dich kämpfen. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Dieser Petrus hat Angst gekriegt, als ein kleines Mädchen ihn fragt, die Frage stellte, warst du nicht auch einer von denen? Ein kleines Mädchen, ein Dienstmagd, eine Sklavin, stellt den großen, starken Petrus diese Frage. Und Petrus sagt, nein, ich nicht. Ich war nicht dabei. Er verleugnet den Herrn Jesus. Kein anderer Jünger hat Jesus verleugnet, außer Judas natürlich. Das ist aber keine Verleugnung, das ist ein Verrat. Der war nie gläubig. Die gläubig waren, kein anderer davon, haben Jesus verleugnet. Petrus, der große Petrus, hat Jesus verleugnet. Man würde vielleicht denken, dass jetzt ist aus. Und wir haben dann, Ende November, Anfang Dezember, dann die Stelle angeschaut in Johannes Evangelium, wo Jesus dann nach seiner Auferstehung den Petrus wiederherstellt. Und Petrus dann eine neue Aufgabe gegeben hat. Und die Frage, die der Herr Jesus Petrus dreimal gestellt hat, diese Frage ist die wichtigste Frage. Er stellte die Frage, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Und ihr kennt, wie wir es damals angeschaut haben, dreimal stellte die Frage. Petrus antwortet mit einer schwächeren Liebe, nicht mit der Agape-Liebe, sondern mit der familiäre Liebe, nicht diese hingegebene, selbst aufopfernde Liebe. Petrus sagt, hast du Agape-Liebe für mich? Und Petrus sagt, ich habe Phileo-Liebe für dich. Du weißt das, Herr. Und dann, zweite Mal, hast du Agape-Liebe für mich? Dieses allumfassende, aufopfernde Liebe für mich? Eigentlich hast du die gleiche Liebe für mich, Petrus, die ich für dich habe. Petrus sagt das zweite Mal, du weißt also alles, ich phileo dich, ich habe Phileo-Liebe, diese Familie-Liebe. Und dann das dritte Mal sagt Jesus, hast du Phileo-Liebe für mich? Hast du überhaupt Liebe für mich, Petrus? Und dann war Petrus natürlich noch mehr beeindruckt und es war ihm schwierig und war betroffen. Und ja, Herr, du weißt alles, ich habe dich lieb. Bist du auch so? Ich schon. Also, ich habe in diesem letzten Jahr öfters darüber nachgedacht. Es ist so leicht zu sagen, Gott, Jesus, ich liebe dich. Ich habe dich lieb. Aber was bedeutet das? Oder wir sagen, ja, wir haben einander lieb in der Gemeinde. Aber das kann man leicht sagen. Sehr leicht sagen. Ich glaube, jede Ehepaar, die eine Ehe schließt, sagt, ich liebe dich, ich hab dich lieb. Aber warum ist es, dass in dieser Welt so viele Ehen dann auseinandergehen? Irgendwas in uns kämpft dagegen, dass wir die Liebe nicht wirklich ganz begreifen und auch nicht ganz leben. Nicht wirklich praktisch anwenden. Und es ist sehr wichtig, dass wir als Christen das als erstes erkennen. Die Frage, die Jesus Petrus gestellt hat, war, liebst du mich? 1. Korinther 13, bevor wir 1. Johannes 4 anschauen, sagt uns etwas, das sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir das vergessen, dann haben wir eigentlich etwas extrem Wichtiges vergessen. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engeln redete, aber keine Liebe hätte. Okay, ich kann sogar Sprachen reden, aber ich bin lieblos. Was bedeutet das? So wäre ich ein tönendes Erz und ein klingender Schelle. Keine Hilfe, keine Bedeutung. Lieblosigkeit, mangelnder Liebe dient Gott nicht. Zweitens, Vers 2, wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich, das ist stark, oder? Gar nichts, bin gar nichts ohne Liebe. Ich Berge versetzen, das ist noch nie passiert, Jesus sagt, es wäre möglich. Es war eine übertriebene Ausrede. Er sagt, alles ist möglich, wenn du glaubst. Aber der Herr sagt uns hier durch Paulus, aber wenn du das in einer lieblosen Art und Weise glaubst zu tun, vor Gott hat das keine Bedeutung. Bringt nichts. Gefällt und beeindruckt Gott nicht. Drittens, wenn ich alle meine Habe austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde und aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Es bringt gar nichts. Wie wichtig ist Liebe im Leben eines Christen? Es ist wichtig. Es ist nicht nur wichtig, es ist das, wozu Gott uns aufgerufen hat. Wofür hat Paulus gebetet da? Er betete um Liebe. Das überströmt in Erkenntnis und Urteilsvermögen. Er betete nicht bloß um Erkenntnis und Urteilsvermögen, sondern dass die Liebe als Fundament, die Liebe als Basis eben dazu führt, dass wir eben die Wahrheit in Liebe erkennen. Die Stelle, die wir heute vor uns haben, ist eine wunderbare Stelle. 1. Johannesbrief, da kommt das Thema Liebe immer wieder vor. Und 1. Johannesbrief, wie ihr wisst, ist ein Brief, den man lesen kann, wenn man die Frage stellt, wie kann ich wissen, ob ich wirklich neugeboren bin? Johannes gibt uns durch den Heiligen Geist hier Gründe. Erklär, du kannst dein Herz prüfen. Wie wirkt der Heilige Geist in meinem Herzen, wenn ich wirklich neugeboren bin? Und diese Prüfungen, diese Tests sozusagen, sind sehr hilfreich, sehr gut. Gleichzeitig sehen wir, wie zentral die Liebe, welche zentrale Rolle die Liebe spielt in diese Wirkung des Heiligen Geistes. Und es soll uns auch natürlich nicht überraschen, weil die Früchte des Geistes, was ist der allererste Frucht, das er uns gibt? Friede, Freude, was noch?
Langmut,
was noch? Was fehlt, was haben wir noch nicht gesagt? Liebe. Also die Liebe ist ein Frucht des Heiligen Geistes. So wenn wir keine Liebe haben in unserem Herzen und kein Verlangen danach, dann müssen wir die Frage stellen, was ist mit meinem Herzen los? Jeder kann äußerliche Regeln und Verbote, Gebote halten, aber was ist mit meiner Liebe los? Ich kann nur meinen Feind wirklich vom Herzen lieben, ich kann nur von meinem Herzen eigentlich irritierende Menschen lieben oder Menschen, die mir nicht sympathisch sind, lieben, wenn etwas am Wirken ist in mir, das übernatürlich ist, das Gottes Kraft ist. Es soll sein, dass die Gemeinde von Liebe gekennzeichnet ist. Vers 7 in 1. Johannes 4 sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben. Doppelte Liebe gleich am Anfang hier. Du bist geliebt, also Geliebte, lasst uns einander lieben. Welche Ziele hast du dir für 2020 vorgenommen? Ich weiß nicht, aber ein Ziel habe ich für mich vorgenommen und ich hoffe, wir alle nehmen dieses Ziel für uns vor. Herr, hilf mir, in der Liebe zu wachsen. Herr, hilf mir, dich mehr zu lieben und meinen Nächsten mehr zu lieben und zu wissen, wie das wirklich ausschaut. Nicht Liebe, wie ich mir das vorstelle. Nicht meine Art von Liebe, weil vielleicht schaut das ganz komisch aus vor Gott. Sondern wie willst du? Wie schaut echte Liebe aus? Hilf mir, genau das zu tun. Geliebte, lass uns einander lieben. Warum? Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das heißt, wenn du wirklich Gott kennst, wie gesagt, dann bist du neu geboren durch den Heiligen Geist, durch dieses Wunderbar der Wiedergeburt, das durch Glauben passiert. Jesus lädt alle dazu ein, kehrt um von euren Sünden, glaubt an Jesus Christus und ich schenke dir ewiges Leben. Und wenn du im Glauben das Geschenk annimmst, das ewige Leben ist ein Neubeginn, ist Neugeburt. Es ist eine wunderbare Sache. Und das bewirkt in dir neue Dinge. Ah, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und das ist Schritt für Schritt neuer und neuer und neuer. Da wächst in dir zunehmend mehr und mehr ein neues Verständnis und neue Sehnsucht und neue Lebensweise und alles Mögliche. Es ist ein neues, echtes Leben. Es ist nicht totes, aus äußerlicher Religion. Das ist in uns. Wenn Gott in uns ist, dann wird Liebe damit verbunden sein. Und das ist dann natürlich echt. Es ist normal. Das würden wir eigentlich erwarten. Wenn man sich für etwas einsetzt, dann würde man erwarten, dass es eine gewisse Art Liebe gibt. Stellt euch vor, es gäbe einen Tierschutzverein in Wien, das ist heute sehr modern, Tierschutzverein, und dann gibt es einen Obmann des Tierschutzvereins. Und dann, wenn er vor der Presse steht, dann redet er, wie lieb er die kleinen Hunde hat und die arme Katzen, die er eben betreut in seinem Tierschutzverein oder was weiß ich, wo sie das alles machen. Und vor der Kamera und Öffentlichkeit wirkt er so sehr liebevoll. Aber dann gibt es eine Geheimaktion und irgendein Reporter wird dann als Mitarbeiter im Tierschutzverein aufgenommen. Und wie geht's dann wirklich los? Weil dieses Tierschutzverein hat eben auch so ein Tierquartier. Und dann gehen sie rein und so, wie werden die Tiere wirklich behandelt? Und der Tierschutzverein-Obmann vor öffentlichen Kameras redet, wie wichtig das ist. Bitte spendet für unser Tierschutzverein. Wir brauchen eure Unterstützung und die armen Tiere brauchen dich. Und dann gehst du im Hintergrund und siehst, wie er mit den Tieren umgeht. Er futtert sie nicht, er schreit sie an, er misshandelt sie, bleibt da und ist ganz ungut mit seinen Tieren und mit den Mitarbeitern. Was würdest du daraus schließen? Also, du kannst nicht nur sagen, ja, der hat halt einen schlechten Tag. Wenn das jeden Tag vorkommt, immer wieder, regelmäßig vorkommt, dann muss man daraus schließen, irgendwas ist hier nicht aufrichtig. Irgendwas stimmt hier nicht. Weil obwohl er vor anderen sagt, dass er Tiere lieb hat, wenn es darum geht, wie er die Tiere behandelt, sieht man diese Liebe einfach nicht. Sieht man diese Zuneigung, diese Bewunderung gar nicht. Es ist leicht für uns am Sonntag hierher zu kommen. Leicht für uns am Sonntag zu sagen, ich liebe Gott. Ich will Jesus nachfolgen. Aber es gibt auf Englisch so eine Aussage, was dann unter der Woche passiert, ist was, wo man das auch merkt. The proof is in the pudding. Sagst was? Macht keinen Sinn auf Deutsch. Aber das, was du unter der Woche machst, ist was dann eigentlich zeigt, was in deinem Herzen ist. Und liebe Geschwister, Gott hat uns dazu aufgerufen, seine Liebe zu erkennen, ihn zu erkennen und diese Liebe dann auszuleben. 1. Korinther 13, wunderbare Stelle. Wir schauen das heute nicht an, aber wir schauen diese Stelle an. Lesen wir weiter. Gott ist Liebe, sagt Vers 8. Darin ist die Liebe Gottes, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Der Geist schenkt uns diese Liebe. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Halleluja! Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Punkt. Wow. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, Wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jesus sagt, was ist das größte Gebot? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Liebe Geschwister, wir haben heute eine wunderbare Stelle vor uns. Etwas, das uns auch ermutigen kann im neuen Jahr, uns auf das Richtige zu fokussieren. Und ich möchte ganz schnell kurz drei einfache Punkte bringen und dann zum Schluss uns die Frage stellen, wie wenden wir das an? Leben wir das jetzt bitte gemeinsam miteinander? Helfen wir einander, in diese Liebe zu wachsen? Geliebte, lasst uns einander lieben. Warum sollen wir lieben? Wir sollen erstens lieben, weil Gott Liebe ist. Wenn wir Gott kennen, dann erkennen wir, wer er ist. Er ist selbst Liebe. Er ist der, der uns geliebt hat. Es ist nicht bloß, dass Gott eine Entscheidung trifft, um uns zu lieben, aber und könnte an einem Tag, wo er schlecht gelaunt ist, dann sagen, heute will ich den nicht lieben. So sind wir, oder? Wir in unserem Fleisch, es gibt Tage, wo wir sagen, okay, heute, Herr, hilf, ich will heute meinen Nächsten, meinen Mitmenschen lieben. Es wird schwer sein, ich weiß, was vor mir steht, aber hilf mir, Herr, wirklich deine Liebe zu zeigen. Dieses Problem hat Gott nie. Wisst ihr warum? Es ist nicht, dass Gott liebt. Ja, er liebt, aber nicht, weil er sich dafür entscheidet. Der Grund, warum er liebt, ist, weil er Liebe ist. Es ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Er ist Liebe. Das ist, was die Stelle hier sagt. Gott ist Liebe, nicht Gott entscheidet sich dafür zu lieben. Da er Liebe ist, liebt er uns, liebt er die Welt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt, weil er Liebe ist. Das ist sein Charakter. Genauso wie sein Charakter ist Allmacht oder sein Charakter ist allgegenwärtig oder sein Charakter ist heilig und gerecht. Er ist Liebe. So wenn wir erkennen, wer Gott ist, dann sehen wir auch, sein Charakter ist Liebe. Das ist eine wunderbare Sache. Warum schenkt Gott uns Segen? Weil er heilig, gerecht und liebevoll ist. Warum prüft er uns und lässt manchmal Schwierigkeiten in unserem Leben zu, damit wir wachsen? Weil er gerecht und heilig und liebevoll ist. Warum richtet er Sünde? Weil er gerecht und heilig und liebevoll ist. Das ist für uns manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber es ist aus der Liebe Gottes, dass er Böses richtet und nicht einfach so stehen lässt. Warum züchtigt und erzieht er seine Kinder? Weil er heilig, gerecht und liebevoll ist. Es entspricht seinem Charakter. Er kann nicht lieben. Kann man das so sagen? Das ist eine doppelte Verneinung. Er ist unfähig, lieblos zu sein. Alles, was er tut, entsteht aus dieser Gnade, aus dieser Liebe. Er ist nicht 10% Liebe und 90% Heiligkeit oder so weit. Manchmal geht man zum Lebensmittelgeschäft und man will was Gesundes kaufen und denkt, ach, weißt du, ich kaufe mir jetzt einen Apfelsaft. Und dann schaust du die Zutaten an. Ah, da ist ein Apfelsaft. Und dann schließt du 3% Apfelsaftkonzentrat und dann alles, also 97%, was weiß ich, natürlich kein Anteil, Großanteil ist Wasser, aber irgendwas anderes. Alle diese Zutaten und sagen, ah, ich wollte nur reine Apfelsaft. Gott ist nicht gemischt in seiner Liebe. 3% Liebe, 97% was anders. Er ist ganz Liebe. Und deswegen müssen wir und dürfen wir wissen, wer er ist. Was für eine Liebe ist das? Es ist keine emotionale Liebe. Wie gesagt, unsere Welt, das haben wir damals, als wir diese drei Liebeformen betrachtet haben. Im Griechischen gibt es das Wort Agape für diese Art Liebe. Gott ist Agape-Liebe. Es ist eine selbst aufopfernde Entscheidung zum Wohl des anderen. Er opfert sich selbst auch für den anderen. Das siehst du durch Jesus. Und Jesus wurde aus der Liebe Gottes ist er gekommen. Das schauen wir uns gleich an. Diese Phileo-Liebe ist eigentlich eine familiäre Liebe, eine Liebe unter Familienmitgliedern. Aber Eros-Liebe ist eigentlich die einzige Liebe, die unsere Welt heute kennt. Eros-Liebe kommt in der Bibel gar nicht vor. Das ist diese sexuelle Liebe, diese über emotionale, gefühlsfokussierte, ich schwärme von Liebe. Also emotionale Liebe ist gut, aber in eine reine und gerechte Beziehung, aber das ist, sage ich mal, die unterste Stufe der Möglichkeiten, was Liebe betrifft. Eine Ehepaar, die sich dann ein lebenslanger Treue verspricht, also ich weiß nicht, ob das immer noch gesagt wird, in guten und schlechten Zeiten, also das kann man leicht sagen, aber dann auf einmal kommen die schlechten Zeiten und was wird dann passieren? Auf einmal ist der Ehemann nicht mehr so fesch und stark und der hat so einen richtigen Bauch und der ist ja richtig irgendwie groß und oder umgekehrt vielleicht die Ehefrau, also egal, die sind nicht mehr so fesch und so schön und so und auf einmal ist es richtig schwierig. Jetzt oberflächlich betrachtet, was für ein Fundament gibt's da? Wenn die Liebe auf etwas anderes aufgebaut ist als Äußerlichkeit, als Eros-Liebe, wenn es eine Agape-Liebe ist, die sagt, ich liebe dich, weil ich will für dich da sein. Ich bin bereit, mich selbst aufzuopfern, damit es dir gut geht. Dafür lebe ich. Dann ist es völlig egal, wie die ausschaut oder wie er ausschaut oder ob der gesund ist oder nicht gesund ist. Alle diese Dinge, wir machen das gemeinsam. Wir sind eins. Diese Welt denkt nur auf der unterste Stufe der Liebe. Gott ist auf der oberste Stufe und er ruft uns dazu auf, einander so zu lieben. Selbstlos. Und weißt du, wenn wir egoistisch sind und selbstzentriert, dann geht's uns eigentlich sogar schlecht. Vor 3, 4, 5 Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann das war, aber wir als Familie müssen eben diese Aufenthaltsgenehmigung bekommen, damit wir hier bleiben. Wir haben Daueraufenthaltsgenehmigung. Wir müssen das alle 5 Jahre erneuern. Das heißt, die bekommen einfach mehr Geld von uns. Ist ganz okay. Bin froh, dass wir da sein dürfen. Aber ich bereite mich damals zumindest, weil da bin ich sehr froh. Jetzt geht's viel besser. Sie haben ein viel besseres System jetzt eingebaut und es geht viel schneller jetzt. Aber vor 4, 5 Jahren ging man dorthin zu MA35. Und da gab's halt eine extrem lange Schlange. Und du wusstest, okay, ich muss ganz früh da ankommen, weil da stehe ich mindestens eine Stunde in der Schlange. Und muss einfach da stehen. Und das ist dann nicht einfach so eine nette Schlange oder so. Das gibt's dann einen Tag Eingangstür und dann gibt's Treppen, die hochgehen. Du musstest dann eine Treppe nach dem anderen vorwärts gehen, noch eine Treppe nach oben gehen, und in diese Schlange warten. Ich habe mich jedes Mal darauf vorbereiten müssen, es wird irgendjemand geben, der wird vordrängen. Irgendjemand wird es machen. Ich weiß nicht wer, aber es wird passieren. Ich werde da eine halbe Stunde stehen und dann wird irgendjemand ankommen und sagen, Entschuldigung, ich muss nach vorne, ich hab's eilig, ich hab Notsituation. So, ich bereite mich immer vor. Okay, Herr, hilf mir, wenn das passiert, dass ich richtig darauf reagiere. Also, ja, seid ihr überrascht, dass ich da mich vorbereiten muss? Ja. Nein. Ich bin auch ein Mensch. Tatsächlich. Ich kann mich daran erinnern. Ist passiert. Kam ein junges Ehepaar mit Kind. Entschuldigung, wir haben Kinder, wir müssen durch. Entschuldigung, wir haben Kinder. Ja, okay. Was soll ich sagen? Nein! Zurück mit euch! Was sollst du machen? Ja, also, du musst einfach zu, okay, also, ich will jetzt nicht kämpfen oder irgendwas. Und es ist mir aufgefallen, da stand mit mir in dieser langen Schlange hinter mir eine sehr liebe, sehr nette afrikanische Frau, die schwanger war. Und die stand geduldig da die ganze Zeit. Und ich dachte, Mann, okay, das war jetzt nicht fair. Was kann ich machen? Ich kann das nicht verhindern. Aber weißt du, was ich machen kann? Ich kann die Frau, die hinter mir ist, vor mir gehen lassen. Und mich dafür absichtlich entscheiden. Ich will Liebe zeigen hier, nicht Egoismus und Selbstsucht. Und ich habe die liebe Frau gesagt, schauen Sie, gehen Sie bitte vor mir. Dann ist es für Sie nicht länger. Und ich habe keine, mir macht es nicht aus. Weißt du, das tut gut, oder? Das ist etwas, wenn wir uns absichtlich entscheiden, so zu sein, dann denken wir, wie Gott ist. Das ist eine Liebe, die sagt, ich stehe nicht im Mittelpunkt. Ich muss nicht der sein, der am Anfang ist und mir geht's am besten. Ich warte am kürzesten, wie der, der so vorgedrängt hat. Sondern wir dürfen auch durch seine Gnade die Entscheidung treffen, Herr, ich opfere mich auf für anderen. Und das tut uns wohl. Ich meine, was war das für eine Aufopferung? Das war nix. Ich habe da 5 Minuten länger gestanden vielleicht überhaupt, wenn überhaupt. Aber solches Denken ist, was die Welt an uns auch sehen darf. Und warum dürfen wir und sollen wir so sein? Zweitens, wir sollen lieben, weil Gott uns liebt. Er ist Liebe und er liebte uns, indem er Jesus sandte. Was Jesus getan hat, ist unser Vorbild. Wie hat Gott uns diese Liebe am deutlichsten bewiesen, dass er ist? Er hat das bewiesen, indem er seinen einzigen Sohn gegeben hat, Jesus Christus. Wir lesen hier, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer. Sühnopfer. Großes Wort, verwendest du nicht jeden Tag in deinem Alltagsdeutschgebrauch hier in Österreich. Gehst nicht im Lebensmittelgeschäft und sagst, ich suche ein Sühnopfer. Ich möchte ein paar Kilo Sühnopfer kaufen. Also Sühnopfer, was ist das? Kurz gesagt, das ist eine Opfer, ein rituales Opfer sozusagen im Alten Testament, das die Sünde abdeckt mit der Wirkung. Und das darf man nicht übersehen. Mit der Wirkung, dass der Zorn Gottes besänftigt wird. Da Gott heilig, gerecht und liebevoll ist, schaut er die ganze Sünden dieser Welt an und es ist ihm nicht egal. Es ist ihm wirklich nicht egal. Könntest du deine Frau lieben und dann zuschauen, als irgendjemand sie verprügelt und sagen, passt schon, ich habe diese Verprügler lieb. Deine Liebe für deine Frau wird dazu führen, dass du zornig bist gegen diese Menschen, die versuchen, deine Frau zu missbrauchen. Gott schaut seine Schöpfung an, Gott schaut seine Welt an, Gott schaut die Menschen an, die einander so schlimm behandeln. Er kann nicht einfach tatenlos zusehen und sagen, passt schon, ich bin Liebe, weißt du. Da er Liebe ist, ist er zornig gegen Sünde und wird Sünde richten. Und ist gut so. Aber diese Liebe ist so derartig stark, dass er sagt, aber er merkt, wir sind verloren, so Sünder, wir brauchen einen Retter. Wir brauchen jemanden, der uns aus dieser Sünde herausretten kann. Wer ist dazu fähig? Nur er selbst. Nur jemanden, der heilig und gerecht ist. Und das ist Jesus. Und er schickt Jesus, seinen eingeborenen Sohn. Jesus Christus, der zweite Person der Dreieinigkeit. Jesus Christus, der im Alten Testament als Engel des Herrn immer wieder erscheint. Jesus Christus kommt, wird Mensch. Philipper 2, das haben wir zu Weihnachten so wunderbar angeschaut. Jesus Christus ist Gott, der mit uns sich identifiziert hat. Und Jesus stirbt am Kreuz an unserer Stelle. Und dadurch alle, die an Jesus glauben, einfach das Geschenk annehmen. Im Glauben. Natürlich ist die Voraussetzung, dass man auch erkennt, ich brauche dieses Geschenk, ich bin verloren. Alle, die dieses Geschenk in Christus annehmen, im Durchglauben, die bekommen seine Gerechtigkeit. Und das besänftigt, das nimmt den Zorn Gottes weg, weil sein Zorn wurde schon gegen diese Sünde am Kreuz Jesu eben ausgelassen, ausgeübt sozusagen. Jesus nahm deine und mein Zorn, das wir verdient haben, das, was Gott gegen unsere Sünde zornig war, er nahm das für uns auf und bezahlte das am Kreuz. Das ist Liebe. Jesus hat diesen Zorn nicht verdient. Punkt. Das ist selbstlos. Wieso machte er das? Weil er dich liebt, weil er mich liebt, weil er wusste, in eigener Kraft können wir nichts tun. Das ist die Liebe, die Gott uns gezeigt hat. Vers 11 dann, da er uns so sehr geliebt hat, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es schuldig, einander zu lieben. Gott hat uns die höchste Stufe der Liebe gezeigt. Wir sind schuldig, auch einander zu lieben. Das ist ein wunderbarer Schuld, oder? Manche Schulden sind nicht so schön. Aber dass ich eine Schuld abbezahlen darf als Christ, ich darf zurückgeben etwas, das Jesus für mich bezahlt hat. Ich darf das weitergeben an andere Menschen. Wir sind schuldig. Er nahm unsere Schuld auf sich. Schau auch, was das für uns tut. Nur kurz darf ich erwähnen, was er später sagt in diesem Kapitel, wo er sagt in Vers 18, eben, oder 17 fangen wir an, dass wir deswegen wegen seiner Liebe und wegen seiner Sühnopfer Freimütigkeit haben dürfen am Tag des Gerichts. Ich muss keine Angst haben, wenn ich eines Tages vor Gott stehen werde in der Ewigkeit. Warum? Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, der ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Du bist nicht vollständig in der Liebe gewachsen, wenn du Angst hast vor Gottes Gericht. Wenn du die Liebe Gottes in Jesus Christus wirklich vollständig begriffen hast und verstanden hast, dass Jesus alles bezahlt hat am Kreuz und dass du in Jesus Christus auch vollkommen gerecht bist vor Gott, dann hast du keine Angst vor Gott mehr, keine Angst vor das Gericht mehr. Warum? Du bist in Jesus. Jesus ist dein Retter. Seine Liebe deckt deine Sünden ab. Sein Blut deckt seine Sünden ab. Und du weißt, manchmal kriegst du die Frage, wie kannst du wissen, dass du errettet bist? Warte mal, hast du dich mit der Liebe Gottes in Jesus auseinandergesetzt? Was er versprochen hat? Was er gesagt hat? Du brauchst keine Angst haben, wenn du Jesus hast. Schau auf Jesus hin. Überleg, wer Jesus ist. Und Christ, lebe die Liebe aus, die Jesus ausgelebt hat. Lebe, wie er das getan hat. Die Realität ist, dass wir die beste und stärkste und tiefste Motivation haben, um einander zu lieben. Und dass diese Motivation heißt Jesus Christus. Und das war das Problem bei Petrus damals, oder? Und deswegen hat Jesus genau diese Frage auch gestellt. Liebst du mich? Liebst du mich, Petrus? So, wenn wir Jesus nicht wirklich schätzen und lieben für das, was er getan hat, dann werden wir unseren Nächsten auch nicht schätzen und lieben. Und was er getan hat, ist, er hat uns sündige, schlimme Sünder aus unserem Sumpf herausgezogen und hat uns errettet, hat uns gereinigt, er hat uns neues Leben gegeben. Er gibt uns Lebenssinn, er gibt uns ewiges Leben. Das ist jetzt nicht nur religiöses Quatsch. Das sind Verheißungen. Das ist, was das Wort Gottes uns sagt. Das ist Realität in Christus. Und wenn du Jesus kennst, in deinem Herzen gibt es dieses eine aufsteigende Stärke und stärkere, ja, aber ich will das noch mehr begreifen. Ich will das noch mehr leben. Ich will nicht nur das in meinem Kopf wissen, ich will das in meinem Herzen auch leben und spüren. Und das ist dann, wo es zu unserem dritten Punkt kommt. Da Jesus uns so sehr geliebt hat, die Aufforderung, die wir hier haben und das für uns so wichtig ist, wenn ich Liebe ausübe, was tue ich damit eigentlich als Christ? Was ist das, was tut Gott durch mich? Wir sind schuldig, einander zu lieben. Und dann Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Okay? Ist klar. Auch Mose hat nur die Endteil, so das letzte Herrlichkeitsteil von Gott gesehen. Kein Mensch kann Gott anschauen und leben. Niemand hat ihn gesehen. Jesus, der Gott, der Mensch geworden ist, hat natürlich Gott, den Vater, gesehen. Aber normale Menschen wie du und ich, wir haben ihn nicht gesehen. Wir haben Jesus gesehen. Wir haben Jesus gesehen, wie der Andi gelesen hat aus 1. Johannes Evangelium, im 1. Kapitel. Wir haben seine Herrlichkeit in Christus gesehen. Kein Mensch hat Gott gesehen. Okay? Was tun wir dann? Aber es steht hier, obwohl kein Mensch Gott gesehen hat, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Aha. So, wenn ich als Christ Liebe ausübe, mich für meinen Nächsten einsetze und mich aufopfernd ihm diene und helfe und liebe, dann bleibt Gott in mir. Anders formuliert, verweilt Gott in mir. Oder anders könnten wir sagen, so wird seine Liebe in uns vollkommen. Vollkommen hier ist nicht das Wort, das bedeutet Perfektion. Das ist das Wort, das bedeutet eben vollständig werden. Es wird komplett. Es wird vervollständigt in uns. Jesus ist nach Himmel gefahren. Er ist nicht mehr auf Erden. Der Heilige Geist ist auf Erden gekommen. Und der Geist überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Und das, was er in uns bewirkt, eine der Früchte ist Liebe. Und das ist seine Liebe, die durch uns wirkt. So was bedeutet das? Das heißt, wenn du als Christ deinen Nächsten liebst, dann liebst du durch die Liebe Gottes und sie sehen die Liebe Gottes in dir. Das ist nicht deine Liebe. Sie sehen Christus in uns. Die sehen Jesus in uns. Haben sie Gott selbst je gesehen? Nein. Können sie Gott erleben und sehen? Ja. Wie? In der Gemeinde. Durch gläubige Menschen, die diese Liebe erkannt haben in Christus Jesus. Und diese Liebe dann auch leben. Nicht nur am Sonntag. Nicht wie ein Tierschutzverein, Obmann, der vor die Presse wunderbar spricht, aber dann die Tiere missbraucht. Woher kommt das? Weil unsere Herzen verändert worden sind, weil wir in dieser Liebe wachsen. Was will der Herr, dass wir tun? Er will, dass wir ihn lieben, unseren Nächsten lieben und dass die Mensch und die Welt an uns seine vollkommene, wunderbare Liebe sieht. Wozu sind wir schuldig? Wir sind schuldig, die Liebe, die Gott uns gegeben hat, an anderen Menschen weiterzugeben. Damit sie Jesus an uns sehen. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15 sagt es so, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist unser Auftrag. Und das können wir in jeder Situation tun. Das können wir jeden Tag tun. Wir können das tun, wenn wir in einer Schlange stehen bei MA35. Wir können das tun, wenn wir in einem Autounfall verwickelt worden sind und irgendjemand schreit uns an und wir waren nicht schuld. Wir können das tun, wenn in der Arbeit es schlecht geht. Wir können das tun, wenn zu Hause irgendwas nicht ganz passt. Der Herr schenkt uns die Möglichkeit, ihm zu dienen, indem wir einander lieben. Liebe ist die Grundlage, die woraus entsteht dieser Wunsch, einander zu helfen. Das ist etwas, das wir überall in Schrift sehen. Johannes Evangelium, Kapitel 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch. Hier spricht Jesus natürlich. Dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Oder früher in 1. Johannes Evangelium. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Das ist wunderbare Stellen. Mach mal ein Wortsuche in deiner Bibel. Such einfach nach das Wort Liebe. Und lese alle Stellen, wo Gott das Wort von Liebe spricht. Gottes Liebe, unsere Liebe für anderen. Du wirst merken, die Bibel ist durchdrungen mit dieser Liebe. So, unser Fazit aus der Stelle ist, Gott zeigt seine Liebe für diese Welt durch seine Gemeinde. Wir müssen und dürfen diese Liebe ausleben. Aber lass uns jetzt sehr praktisch werden in den letzten paar Minuten. Wie schaut das dann aus? Wie gesagt, leicht kann man das sagen. Und in dieser Stelle sehen wir, dass die Auswirkung ist, dass wir keine Angst haben vor dem Gericht. Aber Vers 20 ist eine ganz konkrete Anwendung. Wer sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. So, die erste Frage, die wir uns stellen können, ist, gibt es irgendjemanden in meinem Leben, gegen wen ich verbittert bin, den ich hasse? Wenn dieser Mensch erscheinen würde, dann würde meine erste Reaktion sein, weg mit dir, du, was weiß ich, Teufel. Weil wenn das in unserem Herzen ist, dann haben wir nicht die Liebe Jesu. Jesus starb für die Welt. Auch diese Person, die wir als vielleicht Teufel betrachten. Das ist falsch bei uns. Wenn Gott diese Person liebt und ich liebe Gott, wie kann ich den Mensch, den Gott liebt, nicht auch lieben? Nicht die Liebe Gottes zeigen? Wie soll er die Liebe, die Gott für ihn hat, erfahren, wenn ich das nicht ausübe? Wenn ich das nicht in meinem Herzen habe, wegen Christus, aufgrund von Jesus? Er ist meine Liebe. Aber Vielleicht gibt es niemanden in deinem Leben, den du hast, aber wie kannst du Liebe leben? Schauen wir das grundsätzlich an. Wie zeigst du deinen Familienkreis, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Arbeitskollegen, die Welt allgemein, die Liebe des Herrn? Wie tun wir das? Inwiefern verleugnen wir unseren persönlichen Komfort, um zu dienen? Alles andere ist nicht Liebe. Wo es uns nichts kostet, wo es uns Spaß macht, ja, das kann jeder, oder? Das ist kein Problem. Das ist so wie bei Gehorsam. Wir haben unsere Kinder immer wieder ermutigt und gesagt, schau, es wird geprüft, ob ihr ein gehorsames Herz habt, wenn ihr das tut, was ihr nicht unbedingt gerne wollt, tun wollt. Aber ihr wisst, dass es richtig ist. Übrigens, es ist kein blinder Gehorsam. Folgt alles, was Mama, Papa sagen, auch wenn sie sagen, geh hin und beraub eine Bank. Das ist nicht Gehorsam. So, jetzt Gehorsam in allem, was Gott die Ehre gibt und das, was die Autorität uns sagt. Jeder kann gehorchen, wenn er sagt, okay Kinder, gehen wir jetzt Eis essen. Ja, Papa, ich folge. Ich gehorche. Kein Problem. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist das wirklich Gehorsam? Aber wenn Mama und Papa sagen, hey, räumen wir zusammen auf. Ja, aber ich wollte gerade was Wichtiges tun, und zwar schlafen. Okay? Liebe. Jeder kann lieben, wenn es uns gefällt. Aber wie gesagt, in schlechten Zeiten, wo ist die Liebe? Hat Jesus uns geliebt, als wir gerecht und heilig und wunderbar waren? Nein. Römer 5, Vers 8 sagt, er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Er schaute uns an in unser Elend, in unsere schlechte Sünde, in unser Schlamm und sagte, du, ich liebe dich. Er hat uns umarmt. Und wir haben gestunken in unsere Sünde. Er ist so gnädig. So, wie verleugnen wir unser persönlicher Komfort? Wie ist es in der Gemeinde? Sind wir bereit, uns in der Gemeinde einzusetzen? Uns wirklich für den Herrn einzusetzen? Wo machen wir Gemeindesachen nur, wenn es uns gerade passt und komfortabel ist? Wo wir sagen, okay, ja, das kann ich in meinem wichtigen Tagesplan irgendwie da hineinbringen. Irgendwie schaffe ich das hinein. Oh nein, die Woche, ich habe zu viel anderes los, keine Zeit für Gemeinde. Dann ist die Frage, okay, wenn es uns nichts kostet, wenn es nichts von uns verlangt, ist das wirklich Liebe? Ist das wirklich Priorität? Familie, sind wir als Väter und Mütter und Kinder dafür bekannt, dass wir einander dienen, auch wenn es für uns gerade nicht passt? Nicht nur auf das eigene schauen, sondern auf das des anderen. Eltern, sind wir vorbildlich? Sind wir so, dass wir die Kinder an uns sehen, was wir auch sagen, dass wir das leben? Oder merken sie einen Widerspruch in unserem Leben? Entschuldigen wir uns vor unseren Kindern, wenn wir Fehler machen und sündigen? Ist unsere Ehe ein Bild der Liebe, die Jesus für uns vorgestellt hat? In der Arbeit, sind wir bekannt als ein Christ, der zuverlässig und hart arbeitet? Ist das unser Ruf? Wie wird die Liebe Jesu an uns gesehen? Sind wir bereit, die zweite Meile zu gehen? Oder sind wir so wie so viele Menschen in dieser Welt? Ich mache nichts, wofür ich nicht zuständig bin. Bin nicht zuständig, lass mich in Ruhe. Du brauchst Hilfe? Bin nicht zuständig, frag jemand anders. Weißt du, was ich meine? Wir können natürlich nicht die Arbeit von 5 Arbeitskollegen alles übernehmen, aber der Herr wird uns schon zeigen, wie kann ich Liebe in der Arbeit ausüben, wo ich zeige, ich bin bereit, die zweite Meile zu gehen. Ich bin bereit, zu dienen und zu lieben. Liebe Geschwister, wenn der Herr uns gebrauchen will, dieses Jahr, dann wird er von uns verlangen, aus seiner Liebe, dass wir in der Liebe wachsen. Und nicht nur in der theoretischen Liebe, sondern in der gelebten Liebe. Jedes Mal, dass wir aus Liebe für den Herrn unseren Mitmenschen Liebe zeigen, zeigen wir die Liebe Jesu. Denk daran, du zeigst Jesus, indem du deinen Mitmenschen Liebe zeigst. Und das ist unser Ziel. Amen.